gerade nur eins, und das ist die Leistung, die auf dem Platz abgegolten wird und nicht irgendwelche Fähigkeiten im rhetorischen oder dialektischen Bereich.
Skandal! Servus zum Gegenpressing-Podcast, unserer vierten Ausgabe am Sonntagnachmittag, kurz nach Wimbledon. Hallo Jonas.
Hallo Sascha, Glückwunsch an Roger Federer.
Ja, Spiel gesehen?
Ja, klar, Pflichtprogramm.
Ja, war sowieso ein geiles Wochenende eigentlich für so Sport.
Ja,
und
das
trotz,
stimmt.
Trotz dass Fußballpause war. Aber dem Tennis hätte ich mir ein bisschen mehr Spannung gewünscht. So ein bisschen mehr.
Ja, war halt schade, dass Cilic ja offensichtlich Probleme hatte am Fuß. Wäre schon schön, wenn beide ihre beste Leistung hätten abrufen können.
Aber ich fand es so geil, deswegen finde ich Tennis auch so geil zum Zugucken, dieses, wie das Publikum halt so respektvoll einfach irgendwie, ich weiß nicht, das war, als er auch verloren hat und die den nochmal angefeuert haben und da mit Jubelsturm irgendwie vom Platz dann geleitet haben, das ist schon geil, weil irgendwie, mir kommt das irgendwie ähnlich, eher ehrlicher vor als beim Fußball zum Beispiel. Das finde ich diese, was sie da mal irgendwann eingeführt haben, diese komischen Gassen, wo die durchlaufen, also die Verlierermannschaft läuft durch die Gasse der Gewinnermannschaft und die klatschen, das ist irgendwie so aufgesetzt.
Ja, und vor allem auch mega bitter halt, ne?
Ja, und beim Tennis wirkt sowas halt irgendwie viel ehrlicher auch. Aber das hat sich halt da über Jahrzehnte wahrscheinlich irgendwie verselbstständigt. Naja, ja. Und dann müssen wir natürlich noch reden über den Telekom Cup.
Über den Telekom, ich dachte mir, über mein Lieblingsprogramm, das ganze Wochenende, das Super Six Turnier in London.
Ja, das meinte ich eigentlich auch. Ich wollte eigentlich nur Telekom Cup. Ja, ich habe ehrlich gesagt gar nicht mitgekriegt und auch noch nicht geschaut, wer gewonnen hat.
Ist auch, glaube ich, noch nicht raus. Ich habe gestern Abend auch nur kurz geguckt. Da waren die Achtelfinals auf jeden Fall. Ich glaube, der Rest ist heute erst. Halbfinale und Finale. Und im Kopf habe ich noch, Spanien hat ganz, ganz knapp gegen Nigeria mit JJ Okocha 8-1 gewonnen.
Weil Puyol sicherlich Okocha einfach umgetreten hat, so wie es mit, das wäre was Gary Neville, glaube ich, gemacht hat. Also vielleicht ganz kurz für unsere Hörer, die das nicht mitverfolgt haben, obwohl wir es sehr offensiv auf unseren sozialen Kanälen verbreitet haben. In London findet gerade ein Turnier statt, 6 gegen 6 für Feldspieler, ein Torwart, mit so Traditionselfs der einzelnen Länder, also nicht Vereinsmannschaften, sondern Nationalmannschaften. Und da ist tatsächlich einiges dabei, was Rang und Namen hat. Was war es also bei Frankreich zum Beispiel, Marcel Desailly, Gallas,
Pires,
Joker-Elf, solche Konsorten, Puyol, Okocha,
Rivaldo.
Michael Owen, Rivaldo, ja. Und bei Deutschland unter anderem Michael Ballack, Tim Hildebrand, Didi Hamann und
Jens Die Säge Nowotny.
Zusammen mit dem wahrscheinlich besten deutschen Nationalspieler, den wir je hatten, Marco Reich.
Ja, es war gestern, hat Sport1 auch mal thematisiert, wie man überhaupt nominiert werden kann für diese.
Das haben sie aber öfter gesagt. Man braucht nur ein Länderspiel.
Genau, ein Länderspiel, deswegen Marco Reich hat auch genau ein Länderspiel. 1999.
Ach, 99.
Ja. Und also Mitchell Salgado hat sich gestern zum Torjäger entwickelt. Der hat, glaube ich, 3 oder 4 Buden gemacht bei dem 8-1. Und Deutschland ist gegen Brasilien 3-1 raus.
Oh, wer hat den Ehrentreffer gemacht?
Ich habe nicht geguckt, ich habe es nur gelesen gestern Abend noch.
Ich habe nur das Video gesehen, wo der Puyol den Neffel aber sowas von ins Knie steigt. Leck mich am Arsch, das ist wirklich, das war übel.
Ja, vor allem die deutsche Nominierung, also eigentlich sollte im Tor nicht Timo Hildebrand auflaufen, sondern Jens Lehmann.
Aber kann ja nicht.
Ja.
Der muss ja Arsene Wenger co-trainieren.
Ja, das ist sicherlich.
Da war nochmal jemand dabei, der vorgesehen war bei den Deutschen und dann nicht konnte. Ich weiß aber nicht mehr wer und auch nicht mehr warum. Aber es war nochmal jemand.
Ja, wahrscheinlich Mario Basler, weil er pokern muss.
Krass, ja, der stimmt, der räumt ja auch gerade richtig ab.
Ja.
Dann, ah, es gibt so viel zu reden, Jonas.
Ja.
Und bei dem Turnier, da war der, ist ja das, also das Gefälle in der deutschen Mannschaft ist schon hart. Weil da kommt so ein Rolfes, haben sie gesagt, das Simon Rolfes spielt übrigens auch, der mit 35 hat er voll im Saft. Und dann Maurizio Gaudino, der ist halt 50.
Ja, ist auch bei Nigeria einer, der ist offiziell, ist der noch Nationalspieler seines Landes, also ist noch nicht zurückgetreten. Der hat halt auch das ganze Team getragen.
Ja, ach, das darf man. Das ist ja auch scheiße. Ja, dann hätten, also theoretisch.
Also
theoretisch hätte er auch Dings hier, Philipp Lahm spielt ja nicht mehr. Mario Gomez in der Halle wäre natürlich ein Traum gewesen. Der hätte auch mitspielen können.
Ja, also offensichtlich. Der hat zwar anscheinend ein halbes Jahr kein Länderspiel mehr gemacht, aber ist noch nicht zurückgetreten.
Was halt geil wird, dann sagen wir mal 2027 wird halt das Turnier mit Sandro Wagner abgehalten, mit für Deutschland.
Ja, absolut.
Länderspiel.
Absolut.
Sandro Wagner, eigentlich. Lars Stindl und weiß ich nicht, Kimmich, weil er bis dahin alles gewonnen hat und zurückgetreten.
Ja, okay. Gut, also uns muss um die deutsche Zukunft im Traditionshallenfußball muss uns nicht bange sein.
Nee, das, auf jeden Fall nicht. Ja, ich denke, da sind wir auch gut gerüstet. Jetzt gerade, wo auch die U21 auch Europameister geworden ist, da wächst was nach für die für das Traditionsturnier. Finde ich gut.
Also wenn Jogi Löw, sagen wir mal, sein Vermächtnis gestalten will, sollte er Julian Pollersbeck jetzt ein Länderspiel geben, damit er ab nächster Saison da schon auflaufen kann.
Ja, richtig. Hat der Jogi jetzt schon auch ein Länderspiel, oder? Ja, bestimmt. Wie hat er?
Keine Ahnung. Hat er ein Länderspiel? Gute Frage.
Weiß nicht. Weil das wäre nämlich dann die nächste Frage. Darf der denn da auch mitspielen? Weil ich glaube, die haben ja keine Trainer, oder?
Nee. Also in den Auszeiten, man muss dazu sagen, jedes Team durfte pro Spiel eine Auszeit machen, haben zumindest immer so die Kapitäne geredet. Nie irgendwie ein offizieller.
Zum Beispiel Stig Tøfting bei Dänemark.
Stig Tøfting, ja.
Gut. Geil, er hat kein Länderspiel.
Apropos Dänemark, da wächst ja auch was nach, ne? Wenn Niklas Bendtner seine Karriere beendet.
Boah, Alter, Bendtner und Sandro Wagner gegeneinander in der Halle. Geil. Oder wenn Gurani, der Elisa dabei ist, auch mal im Saft ist, Doppelspitze.
Ja, ich sag mal so, wenn die Tschechen nicht wieder übergangen werden bei der Einladung, das Sturmduo Lokvens Koller, immer Alter, noch mein wär, Traum in der Halle.
Ey, das wäre, wenn das irgendwann, wenn das, da gehe ich hin, egal wo. Wenn Lokvens und Koller in der Halle zusammen, am besten noch nicht in der Sechser, sondern in der Fünfermannschaft, also wenn vier Feldspieler, Doppelsturm, Lokvens Koller, Alter.
Gefüttert von Pavel Nedved und Schnitzel Rosicki.
Ja, gut, dann haben sie natürlich keine Defensive, aber naja. Also ich habe gerade geschaut, Jogi Löw hat tatsächlich für die A-Nationalmannschaft kein einziges Länderspiel, nur für U18 1 und für U21 4. Das ist jetzt natürlich die Frage. Aber für den Jogi würden sie schon die Regeln da entsprechend dehnen, denke ich.
Naja, sonst soll er sich im nächsten Testspiel gegen San Marino oder so einfach mal 5 Minuten Einsatzzeit geben.
Ja, wenn er noch einen Pass hat. Weiß ich jetzt nicht. Ja. Nur einen Pass machen.
Gut. Das macht der DFB, glaube ich, das macht der DFB auf einem kleinen Dienstweg.
Ja, die haben schon einiges auf einem kleinen Dienstweg gemacht und jetzt sehen sie ja, was sie davon haben.
Ja.
Gut, dann kommen wir zum Geschäftlichen, Jonas.
Ja.
Dein Kultspieler.
Bevor ich mit dem
Kultspieler
anfange, ja, da habe ich was Schönes mitgebracht, aber bevor ich damit anfange, möchte ich dir noch eine Challenge bezüglich der Kultspieler vorschlagen. Okay. Ich hab mir mal gedacht, wir sollten mal das Team Gegenpressing aufstellen.
Ja. Yeah.
Mit den ab der nächsten Folge mit den Kultspielern. Ich habe mir als Formation, sag ich mal, die typische 90er-Formation mit Torwart, Libero, 2 Manndeckern, 5er Mittelfeld und 2 Stürmern ausgedacht.
Kein Staubsauger, kein Vorstopper.
Ja, das kannst du ja im Mittelfeld legen, ne? Also kannst du ja einen Mittelfeldspieler als Staubsauger zurücklegen. Ja. Und dann noch einen Trainer und einen Ersatzspieler für jede Position. Also einen Torwart, einen Libero oder Manndecker, einen Mittelfeldspieler und einen Stürmer. Da würden wir auf 16 Mann kommen. Also bestimmt jeder von uns quasi 8.
Und was machen wir dann damit?
Das ist unsere Elf der 90er.
Ach so, jetzt verstehe ich. Jeder Coolspieler, den wir mitbringen, der fließt da quasi rein.
Genau. Und als Bedingung habe ich mir überlegt, dass er sein Bundesliga-Debüt spätestens in der Saison 99-2000 gemacht haben muss, damit er in die 90er gewinnt. Und natürlich in den 90ern der Bundesliga gespielt haben. Also 89 oder so reicht halt nicht, ne?
Ja.
Und dann gucken wir mal, was zusammenkommt.
Oh, da kommt einiges zusammen. Ja, lass uns das machen, das ist gut, aber wir haben es ja irgendwo vermerkt. Wäre alles genau. Schon. Ich dachte schon, du willst vorschlagen, dass wir eine Strichliste machen. Und nein, das, was ich jetzt sage, machen wir nicht. Dass wir eine Strichliste machen mit wer wie viel erraten hat, weil ich glaube, da kacke ich richtig ab. Aber gut.
Nee, das machen wir nicht.
Ich bin noch bei 100%. Also 100%-Quote nicht erraten.
Ich würde sagen, wir fangen dann ab nächster Woche mit dem nächsten Kultspieler an. Und dementsprechend taktet sich das auch, wenn du jetzt nächste Woche zum Beispiel einen Torwart nimmst und ich danach die Woche, sind die Torhüter halt weg. Ne? Also das beschränkt sich dann auch so positionstechnisch dann ein bisschen.
Ja, aber dann kann man natürlich auch clever raten. Dann, wenn wir die Elf haben, dann kann ich nämlich gucken, wer fehlt noch, was fehlt. Oh, das ja, aber natürlich auch taktisch dann.
Man kann natürlich auch sagen, wenn du, was weiß ich, nächste Woche einen Stürmer mitbringst, kannst du auch sagen, ich habe jetzt einen, aber den sehe ich nicht in unserer Startelf, sondern auf der Bank. Ne?
Noch mehr Taktik. Gott, das wird ja richtig groß.
Das wird richtig groß. Gut, dann fangen wir mal an mit dem Legendenspieler von heute. Ja, ich möchte mal mit einem Zitat anfangen von ihm. Er hat gesagt, eigentlich kenne ich Diktaturen und Diktatoren nur noch in Afrika. Doch Trainer Magath ist der letzte Diktator in Europa.
Ach, scheiße, das kommt mir bekannt vor. Fuck, ja.
Das Zitat kennt man. Und wenn hinterher der Name kommt, sagt man, oh ja, klar.
Ja, aber da ich ihn eher rate, ist das sowieso klar.
Richtig, ich bin auch nicht so drauf gekommen. Gut, geboren 1970, Stürmer, 1,90 Meter groß. Deswegen, ich habe ihn auch ausgewählt, weil seine und meine Spielweise früher so ein bisschen ähnlich waren.
Ich habe das gelesen neulich, dieses Zitat.
Ja. Seine Bundesliga-Stationen waren, er hat begonnen in Gladbach, 90 bis 95. Danach hat er seine große Zeit in Duisburg, 95 bis 98. Und danach war er noch bei uns in Dortmund, in Frankfurt und in Rostock. Und hat dann in Rostock 2003 seine Bundesliga-Karriere sozusagen beendet. Ist 95 mit Gladbach Pokalsieger geworden und wurde von den Fans vom MSV Duisburg zur lebenden Legende gewählt. Afrikaner?
Ein Deutscher.
Afrikaner.
Ibrahim Tanko?
Nee.
Bashiru Salu.
Richtig, Bashiru Salu.
Das zählt jetzt als halber Punkt, oder?
Ja, das kannst du schon als Punkt vermerken. Aber bei Bashiru Salu, der ja auch immer recht groß und bullig war, kann ich mir das schon vorstellen, dass er das Training unter Magath, sagen wir mal, nicht so angenehm empfunden hat.
Ist gut weggesteckt.
Ja.
Was macht er heute jetzt? Das ist rausgefunden.
Ja, das habe ich rausgefunden. Also er lebt noch in der Nähe von Mönchengladbach. Und arbeitet.
War da irgendein Traditionsturnier mal dabei, wo wir hin wollten?
Oder ja, angekündigt? Angekündigt war er bei Duisburg als wir in Krefeld waren.
Ah.
Und er arbeitet für den Fußballverband von Togo in verschiedenen Tätigkeiten. Also war zum Beispiel bei der WM 2006 Teambetreuer der togolesischen Nationalmannschaft und hat da so verschiedene Funktionen. Beobachtet er zum Beispiel die bisschen unterklassigen Nationalspieler, die in Deutschland spielen. Und
Mädchen für alles von
genau.
Togo.
Genau.
Togo nicht in Würzburg während der WM?
Togo war in Würzburg während der WM. Ich meine Togo, aber zumindest war Togo auch in Süddeutschland.
Gut, also dann kommen wir zur steilen These. Die habe ich diesmal mitgebracht und zwar geht's um die Champions League, beziehungsweise wo die Champions League gezeigt wird. Ist zwar schon ein bisschen her, dass es da neu entschieden wurde, aber wir müssen trotzdem drüber reden. Ich sage gut, dass die Champions League ab 2018 im Pay-TV kommt. Warum? grundsätzlich, also ich habe die ganze Diskussion irgendwie nicht so richtig verstanden, dass sich da Leute aufgeregt haben, dass es nicht mehr im Öffentlich-Rechtlichen kommt. Und irgendwie fand ich das eine ziemlich absurde Diskussion, weil das dann für mich sich immer so angehört hat, als wäre das eine Selbstverständlichkeit oder keine Ahnung, so eine Art Grundrecht, dass Champions League Fußball im öffentlich-rechtlichen Fernsehen gezeigt werden muss. Das finde ich halt nicht. Weil letztendlich ist es immer ein Produkt, das vermarktet wird und das kostet Geld. Ob die Summen jetzt gerechtfertigt sind oder nicht, das steht auf einem anderen Blatt, weil letztendlich kostet das alles Geld. Und warum maßen wir uns an, sage ich mal, dass uns das kostenlos, Klammer auf, mit den Rundfunkgebühren, Klammer zu, zur Verfügung gestellt wird? Das verstehe ich nicht. Wie siehst du das?
Ja, ich habe da auch schon längere Zeit eine ganz eigene Meinung zu. Also ich finde auch, dass die Champions League nicht, zumindest in Deutschland nicht, ins öffentlich-rechtliche Fernsehen gehört. Ich meine, dadurch, dass das gebührenfinanziert ist, sollte man ja denken, dass die Gebühren für die Allgemeinheit eingesetzt werden. Und es war ja in den letzten Champions League-Saisons auch so, dass eigentlich hauptsächlich Dortmund und Bayern gezeigt wurden. Ja. Und ja sowieso nur maximal 4 Vereine zur Auswahl stehen, wenn der Bundesliga-Vierte die Quali schafft. Und ich finde eben nicht, dass das Aufgabe von einem öffentlich-rechtlichen Sender ist, sagen wir mal, die Bedürfnisse von, ja, auch wenn es gute Einschaltquoten gibt, denen zu befriedigen. Also ich finde eher, dass da die Berichterstattung über den DFB-Pokal oder über die Nationalmannschaft im Öffentlich-Rechtlichen ausgeweitet werden sollte, anstatt da die Champions-League-Rechte zu kaufen für die Summen, die da gehandelt werden.
Ja, wobei ich, ob das dann die Konsequenz draus ist oder das weiß ich auch nicht. Irgendwie ist es halt, ich finde, also genau, das Auswahlprinzip ist ja das Nächste, dann es gibt dann ja dann in Zukunft auch keine Diskussion mehr, dass sich Leute beschweren und sagen, ah, warum zeigt ZDF jetzt schon wieder Bayern oder wieder Dortmund? Das hat sich in den letzten Jahren ja sowieso ein bisschen gelegt, weil ja diese Regelung gab, dass ZDF sowieso nur mittwochs gezeigt hat. Das heißt, da waren dann sowieso maximal 2 Vereine zur Auswahl. Aber auch da bist du dann ein Stück weit abhängig von der Paarung, dass keine gute Paarung im Parallelspiel ist. Ja. Ich glaube, dass das ZDF oder ARD auch sich generell mehr Gedanken machen drum sollte, dass mehr in den Breitensport allgemein, ich sag mal, die olympischen Sportarten investiert wird. Das fände ich besser und würde auch irgendwie, ich meine, du weißt sowieso nie, was die Leute ganz genau sehen wollen. Klar, es sind natürlich 10 Millionen oder so, die Champions League dann mal gucken, aber und die wenigsten würden wahrscheinlich Bogenschießen gucken. Aber das ist die Frage generell, ob ich mehr in den Breitensport einfach gehe. Muss nicht gleich Bogenschießen sein.
Ja, das ist ja die schizophrene Diskussion, die das Öffentlich-Rechtliche dann immer bei den Olympischen Spielen halt führt. Sich mehr oder weniger offen beschweren, dass sie nicht mehr Highlights und Goldmedaillen zeigen können. Aber den Sportarten halt auch keine Plattform geben. Und es ist nun mal so, dass nur über Fernsehpräsenz auch Gelder in gewisse Sportarten fließen. Und ja, ich sehe das auch wie du. Also für mich ist die Champions-Übertragung keine Aufgabe von ARD und ZDF. Das sehe ich einfach so. Das ist keine beliebte Meinung, weil ich kenne auch genug Leute, die sagen, ja, warum denn nicht und so, mein Verein wird doch gezeigt. Und es ist doch super, dass ich mir kein Sky-Abo oder so holen muss oder in die Kneipe gehen muss. Ja, das kann ich alles nachvollziehen, aber für mich ist das öffentlich-rechtliche Fernsehen eben was für die Allgemeinheit da ist und nicht nur für die Interessen. Und wenn es 10 Millionen oder 12 Millionen Zuschauer sind, ist das immer noch nicht die Mehrheit eben, ne?
Ja, also was mich halt ärgert ist, dass dann eben im Umkehrschluss, wenn es dann auf Pay-TV, ich sag mal jetzt Sky, kommt, aber da kann das ZDF nichts dafür, dass es trotzdem so eine ganz komische Angebotsstruktur einfach mal gibt und dass für den Kunden irgendwie auch nichts gemacht wird. Also ich frage mich zum Beispiel, warum Sky bis heute nicht schafft, und ich glaube, es geht nicht darum, dass sie es nicht schaffen, sondern aus irgendwelchen Gründen nicht wollen, die kann ich aber nicht nachvollziehen, dass es in der Bundesliga oder Champions League eine programmierte Konferenz gibt, die sich jeder selber zusammenstellen kann. Das verstehe ich bis heute nicht. Das sind so Geschichten, wo ich auch glaube, dass deshalb viel mehr Leute sich so ein Abo holen würden.
Ja, und das verstehe ich auch.
Kannst du nicht machen. Bei Telekom damals ging das.
Ja, da ging das zumindest insoweit in der letzten Saison noch, dass du Spieler, also dass du hast ein Spiel geguckt und konntest aber angeben, dass bei den Spielen, die dich darüber hinaus interessieren, dir angezeigt wird, wenn ein Tor fällt, wenn es einen Elfmeter gibt, eine rote Karte, und dann wurde das unten klein geöffnet und du konntest dann da hinschalten.
Mhm.
Also zumindest so hat das in der letzten Saison bei Entertainment noch funktioniert. Und das verstehe ich halt auch nicht, dass Sky das nicht anbietet. Offensichtlich ist denen das ein zu großer technischer Aufwand, warum auch immer.
Es ist, glaube ich, keine Frage von nicht können. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass man das im Jahr 2017 nicht kann. Und wenn es Telekom kann, muss es Sky auch können. Also daran kann es eigentlich nicht liegen.
Nee, das ist
mir fehlt halt kein Grund an, warum man das nicht tun sollte. Ich glaube halt, und die haben ja offensichtlich auch ein bisschen Probleme mit ihren Abozahlen, mir fällt halt kein Grund ein, warum sie es nicht tun sollten. Ich glaube, und ja, ich kann mir vorstellen, dass viele halt deshalb ein Sky-Abo holen würden, weil sie sagen, okay, ich muss dann nicht, wenn ich Konferenz gucken will, aber da sind ein, zwei Spiele dabei, was wie Mainz gegen Darmstadt oder keine Ahnung, sowas.
Ingolstadt, Wolfsburg.
Ja, genau, da muss ich mir das nicht antun. Es ist ja auch immer von Saison zu Saison unterschiedlich, je nach Tabellensituation auch. Aber ja, mir fällt einfach kein Grund ein. Aber das ist ja keine ZDF-Aufgabe. Aber das würde mir einfach fehlen. Also wenn schon die Champions League dann nicht mehr frei verfügbar ist und ich dafür Geld bezahle, was ich auch einsehe und auch gut finde, dass man dann dafür Geld bezahlt, dann möchte ich aber auch eine gewisse Qualität halt haben.
Ja.
Und möchte auch nicht in der Halbzeit von 15 Minuten, 13 Minuten Werbung haben, in einer Minute das Tor sehen und dann geht's Spiel weiter. Das brauche ich halt auch nicht. Dann kann ich es auch gleich sein lassen.
Ja, genau. Dann kann ich es auch gleich sein lassen. Bei Sky habe ich mal als Begründung gelesen, dass sie meinen, sie müssten dann noch einen quasi dritten Kommentator hinschicken. Also du hast ja pro Spiel einen, der das Einzelspiel macht, einen, der die Konferenz kommentiert, und du müsstest dann sozusagen, so hat Sky das zumindest dargestellt, noch einen hinschicken, der sozusagen dann, wenn die Leute vermeintlich dann reinschalten in das Spiel, wenn zum Beispiel Tor fällt, das nochmal so kommentiert, wie das zum Beispiel macht, wenn du in der Konferenz reinschaltest. Aber das
sowas meine ich ja zum Beispiel gar nicht.
Das ist ja dann wirklich ganz
high class.
Das ist für mich auch kein Argument, weil das könnte ja genauso gut der Typ sozusagen
das durchmoderieren,
der die Konferenz macht, ist ja egal.
Ja, es ist völlig wurscht. Also das würde schon gehen, und da würde ich auch sagen, also den Punkt sehe ich, den kann man ja auch kommunizieren. Aber mir geht es ja allein als ersten Schritt schon mal darum, dass ich vor einem Spieltag sagen kann, ich möchte eine eigene Konferenz aus den Spielen X, Y und Z. Und die werden mir quasi immer automatisch umgeschalten, wie halt so eine Konferenz, ganz normal. Und da bräuchte ich dann auch keinen zusätzlichen Kommentator, weil das kannst du natürlich machen, weil jeder unterschiedlich umschaltet. Aber du kannst ja dann einfach, das kannst du als Sky wunderbar kommunizieren. Sagen, okay, aber ihr wollt sowas, geben wir euch. Super, machen wir für euch. Könnt ihr euch selber zusammenstellen. Aber dafür ist halt immer der Kommentator des Einzelspiels. Ja, würde ich vollkommen verstehen. Warum denn? Ist es ja logisch. Also
ich sehe das auch so. Also, die Frage, warum Sky das nicht macht. Aber ich meine, Sky hat ja jetzt Champions League-Rechte technisch auch die Quittung bekommen, dass die ab der, nicht der jetzt kommenden, sondern der Champions League-Saison danach ja auch nicht mehr exklusiv in Deutschland berichten.
Ja, das ist sowieso ein ganz komisches System mit diesem Vorgriffsrecht. Und
die mussten ja dann auch Spiele abgeben. Oder müssen dann Spiele abgeben. Wie jetzt auch ähnlich bei der Bundesliga ab dieser Saison.
Ja, wobei das ja eingepreist war. Also ging ja wohl darum, dass sie, also alleine war es ihnen zu teuer, das zu kaufen. Und es wurde also gemunkelt, dass denen es lieber war, dass es The Zone halt kriegt oder einen Teil davon, als dass das Öffentlich-Rechtliche einen Teil davon kriegt. Also der Plan war einfach nur grundsätzlich, der Fußball muss erstmal, also Champions League muss erstmal raus aus dem Öffentlich-Rechtlichen, und lieber geben wir dann was oder machen wir das mit The Zone zusammen, als mit den Öffentlich-Rechtlichen oder ja, dass wir da alles nicht haben. Welche Strategie da jetzt dann dahinter steckt, weiß vielleicht der Herr Murdoch, keine Ahnung.
Ja, ist halt die Frage, ja, ob sich also das auszahlt.
Die Frage ist halt, ja, das ist halt schon, aber irgendwas müssen sie ja versuchen, das von daher finde ich es schon in Ordnung. Was ich halt noch schwierig finde, tatsächlich, wenn es dann so, also ich habe das dann mal weitergedacht, diese benutzerdefinierten Konferenzen, sage ich jetzt mal, wenn man das weiterdenkt, ist es halt so, durch die Receiver wird ja sowieso alles gemessen, wer wie lang was guckt.
Ja.
Und dann wird es natürlich die Frage, wann der Zeitpunkt kommt, dass die großen Vereine, die ja mutmaßlich deutlich häufiger, länger und sowieso geguckt werden, bis die halt sagen, ja Freunde, wenn sowieso alle nur uns gucken, dann wenn die Leute sich's aussuchen können, dann wollen wir auch mehr vom Geld. Und
ja,
weil natürlich keiner in der Champions League Malmö oder Rastgrad sehen will, wahrscheinlich mal in Schweden. Und dann ist eben die Frage, ob sowas eine Rolle spielt dann.
Ja gut, das zumindest auf Bundesliga-Ebene wurde das ja schon öfter andiskutiert bei den Fernsehverträgen von eben gewissen Vereinen, ob andere Faktoren dann noch eine Rolle spielen sollten, ne? Außer eben, ja, nicht nur wer guckt was wie oft, sondern auch wer bringt wie viel Fans mit und so Geschichten. Also da, ich weiß, der Watzke von uns ist da ja immer relativ weit vorne zu gucken, ob der Fernsehvertrag nicht ein bisschen mehr zu anderen Gunsten ausgelegt werden sollte und könnte. Und das wird in der Champions League ziemlich sicher auch kommen. Weil ich sag mal, wenn große Vereine jetzt sagen, wie, was weiß ich, Real oder so und Barca, naja, wir wollen diese Zentralvermarktung nicht mehr und da aussteigen, wie weit das rechtlich dann möglich ist, und sich selber vermarkten, dann können die für sich ja wahrscheinlich einen viel besseren Deal rausschlagen als über die Zentralvermarktung.
Ja klar, das ist ja im Prinzip das Bundesliga-Problem oder die Diskussion, die wir in der Bundesliga hatten, halt auf europäischer Ebene.
Ja. Und es ist nur die Frage, wann das mal einer durchzieht.
Wobei ich und nicht weiß halt nicht, wie das mit dieser Nationenliga dann, ob da schon irgendwas ausgemacht war oder ausgemacht ist, das weiß ich jetzt gar nicht. Weil da gibt's ja dann auch die Frage, da blüht dir das ja wahrscheinlich auch, weil du hast dann halt nur gute Vereine, aber es gibt ja trotzdem wieder bessere und schlechtere sozusagen, die häufiger und so häufig geguckt werden. Also du wirst das Problem immer haben und du kannst wahrscheinlich, um so eine gewisse Chancengleichheit zu wahren, kannst du nur über eine Zentralvermarktung gehen. So wie in den US-Sportarten zum Beispiel auch, die legen ja da extrem Wert drauf, dass irgendwie so eine Chancengleichheit immer hergestellt wird.
Ja, das war ja auch was bei dieser Superliga oder wie man auch immer das titulieren will, ja angedacht wurde, dass das eher nach so einem amerikanischen Prinzip dann verläuft. Also auch mit Gehaltsobergrenzen und ähnliches. Um ja, da die Chancengleichheit zu holen.
Das ist ja nochmal ein anderes Thema, ein ganz anderes Thema mit dem Riesenrattenschwanz, dieses ganze Thema Chancengleichheit. Und ob wir das überhaupt wollen. Gut, also da sind wir uns mal wieder. Wir müssen uns öfter streiten, Jonas.
Ja, wir brauchen mal kontroversere Themen. Naja, vielleicht beim Schwerpunkt.
Ich glaube, weil wir die besten Fans sind. Wir sind so Fans, die total nachdenken und reflektieren. Und deswegen haben wir so eine Meinung, die nur wir haben und wo wir uns aber einig sind.
Meinst du besten Fans der Liga oder was?
Nee, überhaupt. Also wir sind einfach bessere Fans als da draußen andere, die sich so plump nur Gedanken machen. Nein, es war ein Spaß. Gut. Es ist Sonntagabend, sorry. Kommen wir zum X-Faktor. Da muss ich sagen, das war ganz großes Tennis. Weil vorhin großes Tennis für mich, weil ich rechnen musste. Und du weißt es, ich...
Alter Mathematiker?
Also ich kann andere Sachen besser. Und habe auch trotzdem gerechnet und ich glaube, es kamen auch vernünftige Ergebnisse daraus. Im X-Faktor überprüfen wir immer so Annahmen wie, dass die Elfmeterschützen immer treffen zu, keine Ahnung, Elfmeter ist so eine sichere Nummer, keine Ahnung. Solche Sachen überprüfen wir. Allgemeine Annahmen in der Fußballszene und versuchen die mit Zahlen oder sonstigen Argumenten zu belegen. Und meine These heute war, und deutschen Vereine geben immer mehr Geld für Transfers aus. Also immer mehr, immer neue Rekorde und es wird so im Unverstand und sowieso. Da habe ich mir gedacht, das schauen wir doch mal an und vergleiche das auch mal mit anderen Ligen. Und da habe ich zum Teil erstaunliche, zum Teil erwartbare Ergebnisse rausgefunden. Ich habe mir angeguckt, die letzten 7 Jahre mit beiden Transferperioden, also Sommer und Winter, und habe mir angeschaut, wie viel die Bundesliga ausgegeben hat, wie viel der Saldo war, also was unterm Strich wurde mehr ausgegeben, als eingenommen wurde oder andersrum. Und ich habe geschaut, wer in dem Jahr, welche 3 Ligen in dem Jahr die ersten 3 Plätze mit dem schlechtesten Saldo belegt haben. Und ich fange mal beim Jahr oder bei der Saison 2010-2011 an. Da hat die Bundesliga 207 Millionen Euro an Transfers ausgegeben und hat ein Saldo gehabt von minus 4 Millionen, was eigentlich noch ganz okay ist. Das heißt, im Prinzip wurde fast genauso viel ausgegeben, wie man eingenommen hat. Im Jahr drauf wurden fast identisch nicht 207, sondern 208 Millionen ausgegeben, aber es war ein Saldo von minus 32 Millionen. Dann geht es immer so weiter. Die Summe steigt immer, was ausgegeben wurde. Steigt immer weiter. 278, 295, 348. Aber der Saldo steigt nicht kontinuierlich mit. Nach den minus 32 Millionen von 2011, 2012 haben wir tatsächlich eine Steigerung auf minus 113. Dann hatten wir 13, 14 hatten wir minus 81 Millionen. Dann hatten wir wieder eine Steigerung auf minus 144. 2015, 2016 hatten wir sogar ein Plus von 61. Und 2016, 2017 sind wir wieder bei minus 252 Millionen. So dass man zu der Konklusion kommt, dass es tatsächlich richtig ist, dass die deutschen Teams über die vergangenen Jahre immer mehr Geld für Transfers ausgegeben haben. Aber unterm Strich ist es nicht so, dass immer negative Bilanzen am Ende des Jahres zu Buche standen. Und was extrem interessant war, von diesen 7 Jahren hatten in 6 Jahren, welche Liga hatte den besten Saldo-Wert? Also welche Liga hat am meisten erwirtschaftet?
Oh, das ist eine gute Frage.
In 6 von 7 Jahren.
In 6 von 7 Jahren.
Und teilweise richtig deutlich, also auch so mit 200 Millionen im Plus oder sowas.
Frankreich vielleicht?
Frankreich hat wahnsinnig viel ausgegeben, allein schon wegen PSG. Nee, die portugiesische Liga.
Portugiesische Liga. Ist gut, das macht Sinn, ja.
Das macht, ja, als ich es gelesen habe, macht Sinn, weil die wahnsinnig gute Nachwuchsarbeiten haben und die Spieler dann eben für wirklich viel Geld offensichtlich verscherbeln. Also Portugal wirklich in 6 von 7 Jahren mit dem besten Saldo. Und im Jahr 2011, 2012 hatte die zweite englische Liga das beste Saldo. Warum auch immer.
Tja, ist wirklich eine gute Frage.
Und was auch nicht weiter verwunderlich ist, dass, wer hat das schlechteste Saldo in jedem von diesen 7 Jahren?
Ja, die Premier League.
Die Premier League. China seit 2014, 15 auch immer unter den Top 3. Und Deutschland, und jetzt kommt das Spannende, weil wir jetzt zum internationalen Vergleich kommen. Deutschland ist dieses Jahr auf Platz 3 hinter der Premier League und China. Also haben das schlechteste Saldo. Und das Jahr davor sind sie nicht in den Top 3. 2014, 15 wiederum sind sie auf Platz 2. 13, 14 sind sie auf Platz 3. Davor auch Platz 3. Und in den Jahren 11, 12 und 10, 11 sind sie gar nicht unter den Top 3. Was machen wir jetzt damit? Da haben wir viele Zahlen gehört. Was machen wir damit? Was sagt dir das jetzt, wenn du die Zahlen hörst? Was schließt du da draus? Ist es wirklich so schlimm?
Ja, was heißt wirklich so schlimm? Also es zeigt ja, dass wir trotz der steigenden Transferausgaben ja, immer noch beim Saldo zumindest nicht ganz so aus den Vollen schöpfen wie jetzt England zum Beispiel. Also ist die Frage, woran das liegt. Ich würde da mal ad hoc sagen, zum Beispiel an der Ausbildung von eigenen Talenten.
Ne, dass man ja, wobei es natürlich die Frage ist, ob du England jetzt als Beispiel, also die sind wirklich, ich habe die Zahlen jetzt nicht mehr komplett da, ich kann gerade mal noch schnell schauen, was in welchen Dimensionen wir uns da bewegen, aber die sind natürlich auch nicht das Maß.
Okay, also England zum Beispiel hat dieses Jahr 1,6 Milliarden ausgegeben und die deutsche Bundesliga 636.
Also was mich wirklich wundert,
Moment,
ist...
Und nochmal ja? Die Dimension dann nochmal deutlich zu machen. Die Bundesliga hat 636 Millionen ausgegeben. Also es ist nicht der Saldowert, aber hat 636 Millionen ausgegeben. Und die englischen Vereine der Premier League sind insgesamt als Saldo im Minus 789 Millionen. Das ist die Dimension, in der wir uns bewegen.
Was mich jetzt gewundert hat, ist, dass Spanien und Italien keine Rolle gespielt haben, zumindest nicht unter den ersten dreien.
Doch. Also Spanien ist in den letzten 7 Jahren einmal Dritter, einmal Zweiter. Italien nur einmal Dritter.
Ja, aber ja gut, aber ja dann noch sozusagen in den Jahresvergleichen ja noch hinter der Bundesliga im Prinzip.
Genau.
Und das wundert mich schon, weil ja zumindest bei den großen Clubs in Italien und in Spanien ja die Schuldenstände auch relativ hoch sind, wenn man sich noch erinnert, so ja, Atletico musste Trainingsgelände verkaufen, um liquide zu bleiben. Das waren ja immer die Diskussionen, die man vor ein paar Jahren noch geführt hat. Oder Valencia kann jetzt ihr Stadion nicht fertig bauen, ihr neues und so weiter. Also
dieses Jahr sind sie 17 Millionen im Minus.
Ja, ist okay. Also dass da offensichtlich ein Umdenken stattgefunden hat.
Ja, ich weiß es nicht. Könnte sein, kann ich so nicht überprüfen. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass es daran liegt, dass die spanischen Vereine, also angenommen, die haben einen guten Spieler und wollen den verkaufen, dann verkaufen die den selten innerhalb der Liga, so einen richtig guten Spieler, sondern der geht eigentlich immer ins Ausland. Und vielleicht liegt es halt daran, dass zum Beispiel viele nach England gegangen sind, das weiß ich jetzt nicht.
Ja, das mag sein, aber ich sag mal, wenn jetzt Real oder Barca in Spanien zugreift, dann zahlen die ja auch teilweise Summen für Spieler, wo man sich denkt, ah, ist der jetzt wirklich, was weiß ich, 40 Millionen wert oder so. Zum Beispiel letztes Jahr, als Barca den Paco geholt hat von, glaube aus Valencia, der war ja auch massiv teuer. Also der fließt ja auch in der Liga schon relativ viel Geld, jetzt nicht zwischen den Großvereinen, da hast du recht, die gehen wahrscheinlich eher ins Ausland, aber die großen Vereine bedienen sich ja auch schon recht teuer bei den mittleren und kleineren Vereinen in Spanien.
Ja, schon. Aber das sind nochmal andere Summen, wie wenn jetzt, mir fällt jetzt kein Spieler ein, der von Spanien nach England gewechselt ist, ein richtig guter. David Silva, das, ich weiß nicht, was er gekostet hat, aber der wird sicherlich auch seine 40, 50 Millionen gekostet haben damals.
Ja, bestimmt, ja.
Und das sind, glaube ich, dann schon nochmal andere Summen. Nein. Innerhalb der englischen Liga, was da teilweise, was war jetzt der Kyle Walker, dieser Rechtsverteidiger von Spurs? Für
55 Millionen oder sowas, oder 60?
60 Millionen Euro, 50 Millionen Pfund. Ist ja auch gesponnen, da sind wir mal geguckt. Ich habe eigentlich gedacht, ob der schon mehr als 10 Länderspiele hat, aber tatsächlich schon 27. Es ist trotzdem, da wundert man sich ja schon gar nicht mehr. Also da macht man ja eigentlich schon immer Scherze. Ah ja, jetzt wechselt wieder einen innerhalb der Liga, bestimmt für 30 Millionen und dann sind es halt auch 30 Millionen oder 28. Das ist ja auch kein Vergleichsmaß. Nur gefühlt würde ich sagen, dass es jetzt nicht so ein großes Problem ist, dass sich da die deutschen Vereine verschulden. Ich glaube auch, weil wir einfach eine viel gesündere Kultur innerhalb der Managements haben, was das Geld angeht. Also gerade auch bei den großen Vereinen, was wahrscheinlich, weil die ja das meiste der Transfersummen umsetzen. Und wenn du da, ich nehme jetzt mal uns und euch, also Bayern und Dortmund als Beispiel, wenn du da in den großen Vereinen, die potenziell die größten Transfers abwickeln, wenn du da eine gesunde Kultur hast, die jetzt nicht im Unverstand Geld rausbläst, obwohl sie es vielleicht teilweise könnten, dann spielt es wahrscheinlich schon eine große Rolle.
Auf jeden Fall, also Jetzt bei uns in Dortmund ist ja auch so, das hat man ja jetzt vor der letzten Saison gesehen, als dann Hummels, Mkhitaryan und Gündogan weggegangen sind. Da haben wir ja auch immer gesagt, wir kaufen erst teuer nach, wenn einer von denen weg ist. Also wir haben das nicht ins Risiko gemacht und im Vorhinein schon teuer Spieler gekauft. Und das ist das, was ja gerade in England jetzt mit dem neuen Fernsehvertrag, die kaufen ja einfach, werden irgendwann wahrscheinlich das Problem haben, dass die Kader haben mit 35 Leuten, wo ihnen keiner mehr Spieler abnimmt, weil das gehaltstechnisch natürlich auch
problematisch wird. Ja, das hat der Heidel ja mal, als er noch bei Mainz war, glaube ich sogar, hat er das schon gesagt. Und das fand ich sehr, sehr richtig, sehr, sehr nachvollziehbar auch. Genau eben das hat gemeint dann, dass die irgendwann einen Kader haben mit 40 Spielern, so Magath-Style. Plus, ja, wobei, ich weiß nicht, sind die tendenziell besser oder sind da auch so Charisteas in seiner Postblütezeit und was ich mir dann noch alles gekauft habe.
Ali Karimi.
Eddie Glieder.
Beste österreichische Stürmer.
Also. Ja, also genau, und dass die eben, die Kader werden so aufgebläht und dadurch, dass eben die Engländer mit solchen Gehältern auch locken, werden die große Probleme haben, die Spieler wieder loszuwerden, weil die halt sagen, oder zumindest am Anfang sagen werden, ja nee, für weniger Geld oder für deutlich weniger Geld spiele ich nicht, zur Not sitze ich halt meinen Vertrag aus. Ich mache den Albert Streit und sitze meinen Vertrag aus.
Zumal ja die Option China jetzt anscheinend, zumindest in der Transferperiode, jetzt ja dann auch wegbricht, ne? Als Zuflucht, wo man das zumindest gehaltstechnisch wettmachen könnte.
Ja, das ist richtig. Ich glaube, da bleiben eher noch so Geschichten wie Monaco zum Beispiel. Also irgendwelche Orte, die halt steuerlich einfach Vorteile bringen. Wo du dann sagen kannst, okay, wir zahlen dir halt 2 Millionen weniger im Monat. Oder vielleicht auch im Monat.
Ja, vielleicht auch im Monat.
Vielleicht auch im Monat. Zahlen dir einfach weniger, aber dafür darfst du halt viel mehr behalten. So, es könnte ja schon sein. Wobei, da gibt's halt nicht so viel davon, denke ich.
Richtig, das sind dann halt Nischenvereine oder Nischentransfers, die dann vielleicht 1, 2, 3 von den Leuten abnehmen, aber nicht bei 20 Premier League-Vereinen plus die Vereine. Das war ja jetzt auch in der zweiten englischen Liga diese Saison so, die haben ja auch massiv gerüstet, weil sie gesagt haben, wenn wir jetzt aufsteigen, partizipieren wir von Anfang an von dem neuen Fernsehvertrag und holen das dadurch doppelt und dreifach wieder rein. Also hast du dann vielleicht auch noch 8, 9, 10 Vereine in der zweiten Liga, die, sag ich mal, pokern um den Aufstieg und hast die Kader eben auch noch. Und das, wer soll die alle abnehmen, die Spieler?
Ja, wobei in England ist ja sowieso nochmal eine besondere Situation, weil du ja da, wenn du absteigst, ja in so eine Art Rettungsschirm fällst, dass du noch weiter Geld beziehst von der Liga irgendwie so als Absicherung, dass du eben nicht gleich pleite gehst. Da kriegst du irgendwie noch viel mehr Geld als die Vereine, die in der Liga schon waren, also als Absteiger.
Da kriegst Aber das, glaub ich, das ist doch schon ein trauriges Zeichen, dass das offensichtlich notwendig ist.
Ja klar, aber das müssen die machen, weil einfach die Unterschiede, glaube ich, noch viel, viel krasser sind als in Deutschland. Gut, aber im Endeffekt, ja, du hast das Problem bei uns ja auch, das wird sich auch nicht lösen lassen, dass wenn einer absteigt, so die Leute immer, die Vereine dann sagen, ja gut, im Prinzip müssen wir eigentlich fast schon gleich wieder hoch, weil den Kader, wenn wir den so halten wollen, oder 80% davon, das können wir nur ein Jahr machen und dann leben wir von Reserven, dann müssen wir wieder hoch. Hatten wir auch schon in einer Ausgabe mal vor ein paar Wochen oder Monaten.
Ja, das stimmt. Wenn jetzt so ein Verein wie, ich kann mich erinnern, dass Hertha das gemacht hat,
genau,
zum Hertha, Beispiel, und Köln habe ich da auch noch im Kopf. Genau. Klar, die müssen das machen ein Jahr lang. Aber
Hannover jetzt ja eigentlich auch.
Hannover, Stuttgart ja auch, als die runter sind. Ja, die Ausreißer gibt es bei uns auch. Aber dass du, sagen wir mal, das Problem breit gefächert in England hast und deinen Rettungsschirm aufspannen musst, mehr oder weniger. Allein das sollte ja da schon zum Umdenken führen, dass man sagt, ja, vielleicht sollten wir das alles so ein bisschen runter reduzieren und nicht jetzt so prassen, wie wir es halt offensichtlich die letzten Jahre gemacht haben.
Ja, aber du wirst, Achtung, 5 Euro ins Phrasenschwein, du wirst das Rad der Zeit nicht zurückdrehen können, Jonas.
Naja, irgendwann ist auch beim Fernsehvertrag das Ende der Fahnenstange erreicht.
Ja gut, das Ende der Fahnenstange wird noch eine Weile dauern, da bin ich fest davon überzeugt.
Es wäre halt mal interessant.
Die Blase wird platzen, Jonas, die Blase wird platzen. 3 Euro nochmal ins Fahrenschein.
Ja, also geht die nächste Kiste Bier auf dich. Es wäre mal interessant
welches
zu wissen.
Bier kostet 8 Euro, der Kasten. Welches?
Das gute Ötti.
Das gute Ötti, das mag Grafenbräu.
Es wäre mal interessant zu wissen, wie profitabel halt zum Beispiel Sky England wirtschaftet. Mit dem, was die jetzt raushauen im Fernsehvertrag.
Ja, das weiß ich nicht. Ich kenne auch die Abonnentenzahlen, ehrlich gesagt. Das würde mich auch mal interessieren. Also, falls jemand zuhört, der Kennzahlen von den deutschen und den englischen Sky-Abos hat, bitte an uns schicken. Auf Facebook, auf Twitter oder
Brieftaube. Fax.
Brieftaube. Ja, das würde mich tatsächlich mal interessieren. Vielleicht ist es so.
Ich meine, was denen noch zugutekommt ist, dass so in England und USA dieses Verhältnis zum Pay-TV ja ein ganz anderes ist als in Deutschland.
Ja, überall, da, klar.
Da hat es ja schon, sagen wir mal, einen anderen Ruf und eine andere Bedeutung und wird viel besser angenommen als hier.
Ich weiß aber auch nicht, wie das in Amerika zum Beispiel ist. Da läuft ja im Prinzip aller Sport nur über Pay-TV.
Ja.
Und da, ich stelle mir übrigens immer dich vor, wenn ich mir überlege, wie geil das wäre, ein Wochenende lang in Amerika einfach nur Sport zu gucken. Weil da kannst du ja einfach 24 Stunden lang alles gucken. Also alles. Und da stelle ich mir immer dich vor, dass du da stehst und einfach dich das ganze Wochenende nicht bewegst. Und das ist für mich, glaube ich, ein ganz, ganz schönes Wochenende, ein ganz schöner Moment wäre. Und ich würde gern daneben liegen.
Ich habe schon öfter überlegt, das genau nur deswegen auszuwandern.
Ja, also ich wollte ja eigentlich im November nach USA.
Nach USA.
Mit Freunden. Und wir wollten tatsächlich so einen Sport, 2 Wochen so Sporturlaub machen und uns die ganzen Sachen angucken. Also den Golden Slam wollen wir machen. Eishockey, NBA, NFL, Major League Soccer und was fehlt noch?
Baseball.
Die 5. Und es ist aber tatsächlich halt einfach nicht so billig gewesen. Naja.
Also empfehlen kann ich euch noch College Football.
Ja, wir gehen ja nicht.
Da war ich tatsächlich schon. Und der Baseball müsste zu den Mets gehen. Alter Insider-Tipp.
Weil da Doug Heffernan auch immer hingeht.
Nee, weil ich da schon war.
Stimmt, jetzt weiß ich auch, warum ich immer an dich denken muss.
Und Bier gibt's nur bis zum 8. Inning. Also.
Da fängt es ja schon an. Also bei Baseball ist wirklich so eine der Sportarten, die ich einfach nicht verstehe und auch nicht. Also ich weiß jetzt nicht mehr, aber wie viele Innings gibt's? 9.
9 plus danach eventuell halt extra Inning, weil es gibt kein Unentschieden. Wenn es nach 9 Innings unentschieden steht, wird halt so lange extra Innings gespielt, bis halt einer gewonnen hat.
Ah ja.
Und das ist halt ziemlich bitter, wenn du da bist und dann gibt's 13, 14 Innings und nach dem 8. gibt's kein Bier mehr. Weil
ja,
dann kann man
verstehen.
Weil diese Sportart auch, halt auch nicht aushalten.
Ja, du kannst, also, genau, du kannst ja auch sonst nichts anderes machen. Ja gut, man kann ja einfach nach dem 8. Inning gehen, weil so in der Lernsarena, dass dann die, man muss ja aus dem Parkhaus raus. Ah, nee, die fahren alle U-Bahn.
Richtig. Und da, in New York zumindest lief das ganz gut.
Ja. Nun ja, auf jeden Fall, ja, ist es, um nochmal den Bogen zu schlagen, ist es, auch schwierig bei den ganzen Summen, die ich jetzt vorhin vorgelesen habe für die Premier League, was die so ausgeben und alles, ist es halt schwierig, das in Relation zu setzen mit den ganzen Fernsehgeldern. Und das wirst du wahrscheinlich so auch nicht richtig auflösen können. Aber es zeigt halt einfach nur, dass es abartige Summen sind. China übrigens dieses Jahr nur auf, ah nee, warte, sind gar nicht so schlimm dieses Jahr. Ich glaube, die haben sogar weniger als Deutschland ausgegeben.
Mit Verwunderung zur Kenntnis genommen, dass Adrian Ramos der teuerste China-Transfer dieses Jahr war. Also
ich habe gelogen, die sind doch Zweiter. Die sind doch Zweiter. 16, 17. Und die Bundesliga hat aufgeholt. Ich habe noch alte Zahlen. Falsch. Egal, auf jeden Fall sind die Chinesen natürlich vorne dabei.
Ja, nee, aber jetzt in der aktuellen Periode, die jetzt am Freitag ausgelaufen ist in China, die Wechselfrist, war Adrian Ramos der teuerste Transfer und das sagt ja schon viel über die ganz aktuelle
Wechselperiode aus. Wo waren der zum Schluss? In Italien oder Spanien?
Ja, in Spanien war er. Also wir hatten den ausgeliehen für die Rückrunde nach Granada.
Ah, Granada war es, ja.
Und dann war klar, dass der, weil Granada hat eine Partnerschaft mit seinem neuen chinesischen Club. Und Granada hat gegen Abstieg gespielt. Und da sollte der ein halbes Jahr noch helfen, den Abstieg zu vermeiden, was nicht geklappt hat. Und dann ist der jetzt quasi von uns nach China gewechselt.
Ah ja. Also die Spanier haben sich vom Ramos eine Granada-Saison versprochen und die hat er nicht liefern können.
Gut, jetzt ist die richtige Kiste Bier voll.
Ich kann nicht anders. Ich musste mich gerade voll zusammenreißen. Ich kann nicht anders. Ich musste mich wirklich gerade zusammenreißen, dass ich so lange gewartet habe. Ich finde, das hat einfach schon Lob verdient. Gut, unser Schwerpunktthema heute.
Ja, wollen uns mal mit meinem Lieblingswettbewerb beschäftigen, mit dem DFB-Pokal.
Ich dachte mit der Major League Baseball.
Das mache ich nur privat. Ja, ja, erstmal möchte ich von dir gern wissen, was sind deine potenziellen Pokalüberraschungen in der ersten Hauptrunde?
Ja, ich muss sagen, du hast mir da darauf hingewiesen, ob ich das bitte als Hausaufgabe erledigen könnte. Ich hatte es aber vergessen, habe auch vorhin noch schnell vor der Aufnahme schnell geguckt, weil wir hatten ja ein bisschen technische Probleme und da hatte ich noch Zeit und habe mir Überraschungen rausgeschrieben. Also Überraschung habe ich jetzt mal unter dem Gesichtspunkt gesehen, dass es wirklich ein Amateurverein einen Profiverein besiegt.
Ja.
Und da sind mir vor allem zwei, eigentlich drei Paarungen aufgefallen. Paarung 1 wäre der Lüneburger SK Hansa, der gegen Mainz spielt, weil ich bei Mainz aber noch nicht sicher bin, wie die rauskommen nach der Saison. Und Eichhede gegen Kaiserslautern könnte das, was werden. Und natürlich Rielasingen Arlen gegen den BVB aus Dortmund. Für mich ganz großes Überraschungspotenzial, muss ich ganz ehrlich sagen. Eigentlich Rielasingen schon weiter, schon durch.
Also eigentlich schon in Berlin.
Ja, nein, Berlin nicht. Berlin nicht, weil da wartet davor noch der FC Bayern.
Ich dachte im Finale dann.
Nee. Halbfinale gelost, Verlängerung, dreckiges 2-1. Thomas Müller. Und Rielasingen habe ich natürlich nur reingenommen aus geografischer Verbundenheit und weil du die anderen gut findest.
Ja, das ist super. Du hast nämlich genau zwei Spiele genommen, die ich nicht genommen habe. Also für mich...
Von wie viel sind es? 32, 64 Spiele?
Ja. 32. Für mich ist ganz klar, das Spiel mit dem größten Überraschungspotenzial der FC Nöttingen gegen den VfL Bochum.
Nöttingen, ich habe jetzt die Spiele, ich spiele gerade hier. Nöttingen, Bochum,
Weil, ja, gut, Bochum ist halt Bochum. Muss man nicht viel zu sagen. Und das zweite ist Rot-Weiß Essen gegen Borussia Mönchengladbach, weil die Stimmung an der alten Hafenstraße immer sensationell. Ne? Und
die können natürlich den Rot-Weiß Essen könnte natürlich den Grand Slam schaffen, innerhalb von einer Saison, die beide Borussias schlagen.
Richtig, das können sie und da spielt der Bruder von Daniel Bayer als Regisseur er spielt auch im Mittelfeld auf jeden Fall, ja.
Boah, ich hasse den ja wirklich, ich finde den nicht und, geil.
Der uneheliche Zwillingsbruder von Roy Präger mit dem Nachname Bröger mit der Nummer 10.
Auch Roy?
Nee, leider nicht. Ja.
Nee, den Bayer, den konnte ich nie richtig leiden. Ich habe ihn immer akzeptiert und toleriert als Mensch, weil er mit Bastian Schweinsteiger anscheinend so gut befreundet ist. Sind wohl dicke Buddies. Und dann habe ich halt gesagt, okay, Basti zuliebe, hasse ich ihn jetzt nicht, sondern, aber jetzt Basti weg, jetzt darf ich.
Jetzt hat er dir es okay gegeben.
Ja, also inoffiziell. Ah, übrigens sehe ich gerade hier SV Moorlautern gegen Greuther Fürth. Könnte natürlich auch was werden.
Könnte auch was werden, ja. Aber ich wollte mit der, sagen wir mal, mit den Überraschungsbegegnungen herleiten zu dem eigentlichen Schwerpunktthema, nämlich die Probleme, die unterklassige Vereine haben, die Auflagen vom DFB zu erfüllen für DFB-Pokalspiele. Und da gibt's ja ein zwei aktuelle Beispiele. Das ist einmal der TuS Koblenz, der empfängt.
Entschuldigung, oder?
Die TuS Koblenz, ja. Ja, wahrscheinlich Turn und Sport.
Alle Koblenzer, die uns zuhören, werden die Hände im Kopf zusammenschlagen, Jonas.
Asche auf mein Haupt. Die Dynamo Dresden empfangen. Und Koblenz steht vor dem Problem, dass ihr Heimstadion, das Oberwertstadion, saniert wird. Und
da war was.
Genau, und jetzt suchen sie einen Ausweichort.
Aber keiner will ihnen den Ausweichort geben, weil niemand Bock hat, dass Dynamo Dresden-Fans bei ihm ins Stadion kommen.
Das ist
eigentlich das geil für Koblenz.
Die Begründung. Also sie haben zum Beispiel hier in Wiesbaden angefragt.
Ach, tatsächlich ist es Begründung.
Ja, also es gibt zwei Begründungen. Einmal, die haben hier in Wiesbaden angefragt, aber Wien-Wiesbaden hat selber ein Pokalheimspiel.
Und der SVW?
Der SVW nicht, hat den Hessen-Pokal nicht gewonnen. Und da ist natürlich dann die Begründung, wir können am einem Wochenende nicht zwei Spiele im Stadion machen, Klammer auf, wenn es vielleicht nicht Dynamo wäre, wäre es gegangen. Aber die andere Begründung ist, Koblenz hat noch mehrere Städte in Nordrhein-Westfalen angefragt und da hat die Polizei gesagt, wir lehnen ein zusätzliches Spiel ab, weil schon 7 DFB-Pokalbegegnungen an dem Wochenende in NRW sind und die Polizei nicht noch mehr Kapazitäten stellen kann.
Okay. Und was, also, wo spielen sie jetzt? Oder ist es schon raus?
Das ist noch nicht raus. Sie suchen immer noch. Wir haben jetzt auch einen Facebook-Aufruf gestartet. Also wenn jemand von euch irgendwie im Garten ein Stadion hat, könnt ihr euch auf der Facebook-Seite von Koblenz melden.
Würde ich sicher nicht der TuS Koblenz zur Verfügung stellen, damit Dynamo Dresden-Fans es dann einreißen.
Ja, vermutlich nicht. Aber wenn wer was weiß, beim
TuS melden. Ist ja jetzt nicht grundsätzlich mit diesen Auflagen verbunden, sondern da geht es ja um, also es ist nicht so, dass die in dem eigenen Stadion nicht spielen könnten von den Auflagen her, sondern da geht es eher darum, dass es eben schwierig ist, wenn so viele andere Spiele sind, diese ganzen Rahmenbedingungen da irgendwie reinzubringen.
Genau. Okay. Das ist jetzt die Überleitung dazu. Also es ist ja oft so, dass Amateurvereine unter anderem auch deine Überraschungspartie...
Du hast zwei Fälle.
Genau, der zweite Fall ist ja Rialsingen.
Rialsingen.
Von mir so. Die müssen
kein
auch
Respekt umziehen. Kein Respekt vor dem Gegner. Ihr habt es noch nicht gewonnen.
Die müssen ja auch umziehen. Die wollten ja in Singen spielen, soweit ich weiß.
Ja.
Aber hätten und, da
und
die...
Und übrigens auch in Konstanz wollten sie spielen.
Ja, und haben das wahrscheinlich nicht genehmigt bekommen und spielen jetzt in Freiburg.
Ja.
Was ja eigentlich schade ist, dass so Vereine, die das über den Landespokal schaffen, halt nicht so in ihrer Heimumgebung spielen können. Und ich habe mir mal so ein paar Auflagen rausgesucht, die der DFB stellt, um dann eben mal zu gucken, ob das halt wirklich alles sein muss.
Darf ich noch kurz was dazu sagen?
Ja.
Bevor du das ausführst. Ich finde, man muss tatsächlich aber unterscheiden. Also es gibt manche Vereine, die wirklich, also unterklassige Vereine, die das Spiel unbedingt bei sich machen wollen, aber es nicht können. Und es gibt aber auch Vereine, die ganz bewusst umziehen, weil sie sich davon eben noch mehr Geld versprechen. Weil so viel Geld ist es ja, glaube ich, gar nicht. Vielleicht sagst du nachher was noch
genau,
dazu.
Genau, da kommen wir nachher noch zu, weil viele von den Amateurvereinen jetzt eben wieder umdenken und sagen, also so ein größeres Stadion lohnt sich für uns gar nicht.
Eben.
So und sehr.
Es gibt ja diese Denke, dass dann eben von vornherein gleich gesagt wird, also offen wird es nicht gesagt, aber der Plan eben von Anfang an besteht, dass man umzieht, falls ein entsprechender Gegner gezogen wird. Und das finde ich halt schon schade, weil ich finde, das ganze Ding lebt halt davon. Klar, du hast halt mega Aufwand, aber das ist ja auch sowas, wo den Verein total zusammenschweißt, also wo jeder mithilft und keine Ahnung. Also ich habe es nur einmal erlebt, als ich noch zu Hause gewohnt habe. Das war 2003, habe ich dir schon 100 Mal erzählt. Und Hannover 96 bei uns damals war. Erstligist damals mit Jerzy Steiner, mit Krupnikovic, mit, hast du nicht gesehen?
Daniel Stendel.
Wobei unsere Verantwortlichen haben sich damals tatsächlich noch ein bisschen aufgeregt, weil... Was heißt aufgeregt? Fand es schade, weil es war halt ein Erstligist, aber so Mittelklasse bis eher untere Klasse. Und da hätten sie sich halt dann eher gewünscht, dass
entweder ein richtig guter Erstligist oder ein halbwegs schlagbarer Gegner kommen wäre.
Ich dachte, Hannover war da.
Ja, es ging auch 0-3 aus und es musste den Elfmeter mit Nachschuss herhalten. Und Jürgen Stein hat rot bekommen und wollte danach sein Essen in der Stadiongaststätte nicht zahlen.
Kann ich vielleicht bei Gelegenheit mal vertiefen.
Ja, er hat gesagt, er muss nicht bezahlen, er ist Steiner. Ob denn der Wirt, der Franco, ob der ihn ja nicht kennt, er sei Steiner, er muss nicht bezahlen. Dann hat der Franco gesagt, das ist mir scheißegal, wer du bist, du zahlst. Und dann hat der Steiner gesagt, gut, dann muss ich jetzt erstmal zum Bus und mein Geldbeutel holen, weil den habe ich nicht dabei.
Und dann ist er, hat er den polnischen gemacht und abgehauen.
Nee, er hat dann echt bezahlt. Ich glaube, der Franco hat ihn verdroschen. Aber gut. Das sind auch Probleme, die man als gastgebender Amateurverein dann hat mit den Profis. Ja, aber auf jeden Fall weiß ich noch, dass es damals eben ein Riesenaufwand war, aber es stand nie zur Debatte, das woanders zu machen. Und dann wurden halt so Stahlgerüste aufgestellt und was Gott was alles, dass man eben gerade so das geschafft hat, diese Anforderungen. Und wir hätten ja tatsächlich in Stuttgart spielen können, irgendwie 25 Kilometer weg. Das wäre ja kein Problem gewesen. Zur Not bei den Kickers oder so. Das wäre locker gegangen. Aber es stand eben nie zur Debatte. Und das finde ich schade, dass es sich bei manchen Amateurvereinen eben die Frage nicht stellt. Ich will es niemandem unterstellen, aber ich glaube schon, dass es da eben diese Hoffnung gibt. Und ja. Aber jetzt erzähl uns doch mal was zu den Auflagen, bevor ich mich ja noch in Rausch rede, was ich schon gemacht habe.
Was mich wirklich gewundert hat, ist erstmal, dass die Stadionkapazität keine Rolle spielt. Also es ist nicht vorgeschrieben, wie jetzt, wenn du, was weiß ich, ja, tatsächlich, die Kapazität spielt keine Rolle. Du könntest es theoretisch auf dem Dorfsportplatz ausrichten, wenn die anderen Auflagen erfüllt sind.
Das, okay, sag die anderen Anforderungen, dann überlege ich, ob das möglich wäre.
Ja, ist es nicht, aber also.
Ja gut, wir können noch dranbleiben. Nicht ausschalten, bitte. Es kommt jetzt noch was Interessantes.
Ja, die schönste Auflage, die gemacht ist, ist, dass die Kabinen 40 Quadratmeter groß sein müssen, 6 Duschen und 2 Toiletten beinhalten müssen. Also ähnlich wie in der Allianz Arena wahrscheinlich.
Ja, warte, wir machen jetzt bei allen Sachen, die du sagst, überlegen wir, ob es Dorfsportplatz kompatibel wäre oder nicht.
Okay.
Also 40 Quadratmeter groß mit wie viel Duschen?
6 Duschen und 2 Toiletten.
6 Duschen in einer Kabine und 2 Toiletten in einer Kabine.
Genau. Und jede Kabine 40 Quadratmeter groß. Das wäre wahrscheinlich der Knackpunkt.
40 Quadratmeter, das sind 20, nee, wie viel? 2 mal 10 Meter?
Nee, 2 mal 20 Meter.
Ja, genau. 4 mal 5 Meter ungefähr, wenn es so ein halbwegs quadratischer Raum. Oh Gott, jetzt wieder Mathe, oder?
Ja. Nee, 4 mal 10.
Ach, 40, nicht 20, ja.
Ja.
Oh Gott. Bitte jetzt gleich doch ausschalten.
Also da ist die Größe der Knackpunkt. Ich meine, 6 Duschen, 2 Toiletten sind machbar.
Die sind machbar. Die Größe wird tatsächlich ein Problem. Wobei, was hat denn so eine durchschnittliche Furzkabine? Also du musst ja immer davon ausgehen, dass wenn du irgendwie eine Fußballkabine hast, dass zumindest mal 11 Leute reinpassen.
Also ich weiß, mein Heimatverein könnte das stemmen. Die haben das.
Okay, da würde ich, also die Duschen ja, Größe nein. Nicht zwingend.
Nicht zwingend zumindest, okay.
Ja.
So, dann brauchst du, wenn du das Live-Spiel in der ARD bekommst, brauchst du Flutlicht logischerweise.
Machbar.
Ist machbar. Aber ausreichend Platz für Übertragungswagen und VIPs und so weiter.
Ja, hast du auf jeden Fall, weil du auf dem Dorfsportplatz bist.
Ja, ist die Frage, wo dein Dorfsportplatz. Also ja, auf einem Dorfsportplatz wahrscheinlich, wenn du Felder drumherum hast, geht das. Aber wenn du jetzt, sagen wir mal, so ein kleiner Stadtteilverein bist, wie Havelse zum Beispiel oder so, ist die Frage, ob du da das gewuppt kriegst mit den Übertragungswagen. Weil das ja auch...
Ob der Empfang ausreicht.
Ob du schon auf DVB-T2 umgestellt hast.
Ja, ansonsten kommt ja die Meldung auf Fernseher unten, Banner.
Ja.
Die können das DFB-Pokalspiel nicht senden. Weil.
Also das ist... Auf dem Dorf auch noch machbar. Flutlicht ja eigentlich
ich denke,
auch.
Ist machbar. Also machbarer als ich, also, oder ich glaube wahrscheinlicher als die 40 Quadratmeter Umkleidekabine.
Ja, so, dann brauchst du 2 Sektoren am Stadion, also 2 Einlasssektoren, die du unterteilen musst und mit jeweils eigenen Toiletten, Kiosken und Parkplätzen.
Machst du mit Klowägen.
Machst du mit Klowägen, mit einem Bierpilz?
Ja, geht.
Und trennst das eine Feld ab und trennst das andere Feld ab, wo die Leute parken können.
Hier der Müllers Kalle bringt, der nämlich ein Bauunternehmen hat, der spendet ein paar Bauzäune, das geht.
Richtig, das geht. So, dann musst du den Gästeblock einzäunen und der muss rundherum mindestens 2,20 Meter hoch sein. Da ist die Frage, da habe ich nichts Genaues zu gefunden, was unter Einzäunung verstanden ist. Ich glaube nicht, dass da Bauzäune geeignet sind.
Ja, ich wollte gerade Müllers Kalle wieder ins Gespräch bringen, aber es ist tatsächlich richtig, so wegen Panik und so, aber 2,20 groß. Hoch. Ich weiß nicht, wie hoch ist so ein Bauzaun?
Bei den Bauzaun habe ich eher die Problematik, dass du den natürlich leicht überrennen kannst. Also aus sicherheitstechnischen Aspekten.
Ja, genau. Also sicherheitstechnisch wird das natürlich nicht die Lösung sein. Die Frage ist nur, ob es überhaupt sicherheitstechnisch Sinn macht, 2,20 Meter hohe Zäune drumherum zu stellen.
Das müsste man den DFB fragen, weil das ist bei denen aus der Spielordnung.
Okay, ja, das wird vielleicht schwieriger, weil du brauchst ja dann eigentlich schon so einen richtigen Käfig, also auch mit Türen und so Fluchtgeschichten und so.
Richtig, genau. Und auch Feuerwehr, technische Zufahrten und so ein Kram.
Das ist kein Problem, weil du bist auf dem Dorf und hast Platz drumherum. Ist ja nur drumherum. Gut, vielleicht muss man den Weg durchs Maisfeld vielleicht noch kurz planieren, aber das geht ja locker.
Ja, das sind so die größten Anforderungen. Jetzt ist natürlich die Frage, wir haben gesagt, das meiste ist machbar, klar, aber was kostet es halt, dich als Dorfverein? Und da kommt das Nächste, du musst am Spieltag dem höherklassigen Verein 30% der Einnahmen in die Hand drücken.
Ja, wobei ich bin mir nicht ganz sicher, also oft ist es ja so, was heißt oft, nee, so oft jetzt glaube ich gar nicht mehr, aber es gibt ja nicht selten Fälle, wenn es ein Verein ist, der jetzt nicht zwingend auf jeden Taler gucken muss, der dann auf die Einnahmen verzichtet. Also ich meine, Hannover hat es bei uns gemacht, ich bin mir aber nicht sicher.
Ja, ich habe nur noch das Beispiel Schalke. Ich weiß nicht, ob es in der letzten oder in der vorletzten Saison waren, da haben die auch in Freiburg, glaube ich, gespielt gegen Villingen.
Ja.
Und da gab es Monate danach noch Stress, dass Villingen angeblich zu wenig Geld gegeben hätte hin und her. Also es mag sein, dass es auch Vereine gibt, die drauf verzichten, aber offensichtlich auch große Vereine, die da noch deutlich Wert drauf legen. Und wenn wir jetzt mal sagen.
Das Problem ist ja, dass der Wert, also die großen Vereine finden es natürlich dann wiederum nicht schlecht, dass es in einem großen Stadion ist. Erstens, damit sie sich nicht über so einen scheiß Dorfplatz quälen müssen. Und zweitens, weil ja dann die Einnahmen deutlich höher sind, mutmaßlich. Wenn man es gut macht, in einem größeren Stadion. Und dann ist natürlich die 30%-Geschichte auch wieder interessant. Wenn ich natürlich nur, ich sag mal, 70.000 oder sowas kriegen würde, die mir zustehen, da kann ich natürlich dann gönnerhaft sagen, Jungs, behaltet das. Für euch ist es viel mehr Geld als für uns. Die 70.000 brauchen wir nicht unbedingt. Habt ihr gut gemacht. Schöne Weihnachten. Und wenn die das jetzt in einem großen Stadion machen, dann wird das ja nicht bei so einer Summe bleiben, sondern da kann es ja schnell mal auch keine Ahnung, eine halbe Million werden, ich habe keine Ahnung. Da sagst du vielleicht eher nicht nein.
Genau, und hier kommt dann nämlich auch die Krux, warum viele Amateurvereine wieder überlegen, das eigentlich gerne in ihrem Stadion oder in einem kleineren Stadion im Umkreis zu machen. Weil wenn du dich irgendwo einmietest, zum Beispiel in Freiburg, dann zahlst du ja schon mal Miete an Freiburg, dass du das Stadion benutzen darfst. Dann musst du aber auch diesen ganzen Catering-Kram, Ordner, diesen ganzen Kram da abnehmen und dann musst du noch 30% theoretisch zumindest an den höherklassigen Verein abgeben. Das heißt, da bleibt dir unterm Strich gar nicht mehr so viel übrig.
Zumal du ja gar nicht, du kannst nicht richtig planen, wie viele Leute denn kommen. Du kannst vielleicht noch planen, wie viele Leute von deiner Mannschaft so mitkommen. Da ist natürlich, je kleiner das Dorf, desto weniger, ja. Zumal ja jetzt Ilasingen und Freiburg auch nicht direkt ums Eck sind. Also das sind ja sicherlich auch, ich weiß es nicht, wie viel es wirklich sind, aber sicherlich auch 150 Kilometer oder so. Und ja, das heißt, von dir kommen gar nicht so viele Fans mit. Das heißt, du legst das Ganze eigentlich nur darauf aus, dass möglichst viele Dortmund-Fans A mitreisen und B aus dem Bereich um Freiburg halt kommen, plus die Summe X an Menschen, die halt Dortmund sehen will, weil sie es halt irgendwie interessiert oder weil sie sagen, oh krass, dass die jetzt da sind. Wobei Freiburg halt zweimal im Jahr hat. Also.
Zumal du ja auch einberechnen musst, so von den Sicherheitsauflagen her, planen die ja immer damit, dass das Stadion theoretisch ausverkauft ist.
Also übrigens 108 Kilometer zwischen Rielasingen und Freiburg.
Anhand von der Zahl musst du ja auch die Ordner einteilen und sowas. Also wenn du jetzt wüsstest, was weiß ich, es kommen nur 15.000 und da anhand dessen kann ich auch das Personal halt planen, dann wäre es ja noch okay, aber du musst ja Personal für 30.000 oder so, ich weiß nicht, wie es in Freiburg reingeht, planen, aber dann kommen nur 15.000.
Ja, die werden das auf jeden Fall nicht ausverkauft haben, also ich meine, das weiß ich jetzt gar nicht mehr, Villingen gegen Schalke letztes Jahr, die haben es ja zu Hause gespielt. Ich weiß nicht mehr, ob die ausverkauft waren. Das weiß ich nicht mehr.
Ja. Das war wirklich ein attraktiver Gegner auch.
Und jetzt kommen nämlich schon Forderungen aus dem Amateurbereich. Zum Beispiel, dass die Auflagen, sagen wir mal, anders gestaltet werden für Amateure. Dass sie eben nicht mehr so hohe Auflagen erfüllen müssen im Vergleich zu den Profispielen. Klammer auf, wobei bei den Profispielen in den späteren Runden in den Bundesliga- und Zweitligastadien ist das ja sowieso alles kein Problem.
Ja.
Die Stadien sind drauf aufgelöst. Aber dass Amateure, wenn die sagen, wir machen das zu Hause, dass da zumindest bei, sage ich mal, unproblematischen Gästen die Auflagen runtergeschraubt werden. Dass wieder mehr Spiele zu Hause gemacht werden können.
Ja, es ist halt schwierig, ja, wo fängst du an, wo hörst du auf? Also welche Mannschaft ist jetzt problematisch, hat problematische Fans, welche nicht?
Vor allem, wenn was passiert hinterher, ne?
Ja, klar.
Dann steckst du trotzdem drin. Nächsten Lösungsansatz, den die Amateure haben, ist, dass nicht mehr jedes Spiel im TV gezeigt wird. Da hast du nämlich dann die Probleme mit den Übertragungswägen und so weiter nicht mehr, wo du die Plätze stellen musst, weil da gesagt wird, wenn, was weiß ich, Eichede gegen Sandhausen spielt oder so, das hat bei Sky eine Quote im Promillewert. Warum wird das dann überhaupt im Fernsehen übertragen, wenn das sowieso keinen interessiert?
Ja, aber genau die Mannschaften, also genau diese höherklassigen Mannschaften, Sandhausen, Kaiserslautern, Fürth, dieses Kaliber, für die machen das ja nicht mit, weil die sagen dann, ey, das ist, wir kriegen da ein bisschen Fernsehgeld, haben keinen Aufwand damit, da wollen wir nicht drauf verzichten. Also das ist ja unfair.
Und da würde ich ihnen da recht geben. Das würde ich Ihnen auch recht geben. Vor allem müsstest du ja vorher bestimmen, welches Spiel vermeintlich keine Quote macht.
Genau. Gut, das kann natürlich dann Sky zum Beispiel kann das ja relativ leicht machen, indem sie die Quoten der Saison zum Beispiel zugrunde legt. Fände ich dann noch am fairsten. Also zu sagen, in der abgelaufenen Saison hat Sandhausen halt so und so viel. Aber selbst da ist es wahnsinnig schwierig, weil keine Ahnung, konkreter Fall in der Bundesliga, ja, dann Schalke von den Zuschauerzahlen auf Sky auf Platz 5, machen aber irgendwie ein, zwei Transfers, so ein Raul zum Beispiel, holen den, dann wollen natürlich viel mehr Leute das sehen. Das wird aber dann noch gar nicht eingerechnet zum Beispiel.
Richtig, genau.
So, ja, weiß ich nicht. Ich glaube, du kannst es nicht lösen.
Nee,
Es
gibt noch einen Vorschlag und den halte ich tatsächlich für sinnvoll, auch wenn es da auch, sagen wir mal, vielleicht ein paar problematische Beispiele gibt, aber den halte ich für sinnvoll, nämlich, dass die Vereine aus der ersten und zweiten Liga auf das Geld verzichten, auf die 30%, also immer, in der Runde gegen die Amateure, in der ersten Runde.
In welcher Welt ist das realistisch und in welcher Welt ist es fair?
Also ich würde das für fair halten, wenn ein Auswärtsteam aufgrund der Auflagen, die gemacht werden, die ja hauptsächlich einzuhalten sind für das Auswärtsteam, für das Profiteam, was vermeintlich die Fans mitbringt.
Ja. Yeah.
Wenn die dann sagen, gut, wir tragen oder wir leisten unseren Beitrag dazu, dass die Auflagen auch umgesetzt werden.
Ja gut, aber also dann... Ich meine, die Profimannschaft kann ja nichts dafür, dass die Auflagen gemacht wurden. Also ich finde es halt immer schwierig. Grundsätzlich bin ich absolut für Chancengleichheit und faire gleiche Bedingungen. Aber die Chancengleichheit zu verbessern, indem ich faire Bedingungen herstellen zu wollen, indem man unfaire Kriterien anwendet. Also du wirst es halt nie fair kriegen, auch die ersten beiden Vorschläge. wo du irgendwas einteilen musst, wer wie attraktiv ist, wer wie problematisch ist, das wirst du objektiv ja nie bewerten können.
Genau. Deswegen halte ich diesen Vorschlag mit dem Geld für noch am fairsten und am besten umzusetzen, weil du halt pauschal sagst, die Mannschaften der ersten und zweiten Liga kriegen halt in der ersten Runde gegen die Amateure nichts.
Ja, aber nur weil es eine Profimannschaft ist, ist es doch nicht fair, dass die auf das Geld verzichten. Weil im Endeffekt ist es doch so, dass die gastgebende Mannschaft ja auch durch die Mannschaft, die kommt, Geld verdient. Also das ist wie wenn jemand mit deinem Foto vielleicht nicht, aber jemand mit deinem Foto oder mit deinem Namen oder sonst was Werbung macht und dadurch Geld verdient, da sagst du ja auch nicht, mach das ruhig, alles gut, verzichte dich drauf, für die gute Sache, machst du nicht. Zumal du dann auch natürlich Profimannschaften hast, die einfach auch kein Geld haben. So, ich denke da an Konsorten wie Kaiserslautern. Ist es fair? Sind die reich, bloß weil sie ein Profiklub sind?
Ja, das ist ja, wie es mal vor ein paar Folgen schon hatten, so ein bisschen Henne-Ei-Prinzip. Ich meine, die Amateure machen ja auch für die Profivereine genug Ausbildungsarbeit. Und deswegen wäre es ja schon fair, gerade wenn die Spiele dann wieder in so kleineren Stadien stattfinden, wo es eh nicht so viel Geld zu verdienen gibt, wenn die Profivereine dann sagen, ja gut, dann verzichten wir halt auf die 50.000, 60.000 Euro und unterstützen ja, damit
halt die Aussagen. Ich finde es echt schwer aufzuwiegen. Also ja, ich glaube, die Gefahr ist einfach, dass man so viel in einen Topf wirft. Und dann kommen wir wieder zur Frage der Gerechtigkeit. Und ja, ich bin mir halt nicht sicher, ob das dann am Schluss zielführend ist, weil irgendjemand wird sich sowieso ja immer beschweren, das ist klar. Ich bezweifle halt, dass das dann gerechter wird. Zumal du dann, wenn du das umstellst, einführst, dann gibt's so schlechtes Wellen und das kriegst ein schlechtes Image und so weiter und so fort. Und am Ende bringt's dir so viel halt auch nicht. Also was bringt es, dann irgendwie den ganzen Aufschrei zu machen und das Ganze in Gang zu setzen und da den ganzen Prozess dieser ersten Runde zu ändern, nur dass am Ende alles im Prinzip die Chancengleichheit genau, oder die Chancengleichheit, die Fairness auf dem gleichen Level ist.
Gut, also sind wir uns einig, dass wir uns uneinig sind.
Endlich.
In dem Punkt. Endlich.
Endlich.
Gut,
ja,
ich hab noch einen Funfact zum DFB-Pokal.
Ja.
Wusstest du, dass zumindest verifiziert bis zur letzten DFB-Pokalsaison, der DFB hat dann angekündigt, das zu überarbeiten und zu überdenken, Spielgemeinschaften nicht am DFB-Pokal teilnehmen dürfen? Jetzt okay. Wird natürlich fragen, ja gut, vor welchem Hintergrund Spielgemeinschaften? Aber es ist ja durchaus möglich, dass irgendeine Dorfspielgemeinschaft den Landespokal gewinnt.
Ja.
Und wenn die den Landespokal gewinnen, dann sind die ja natürlich berechtigt, am DFB-Pokal teilzunehmen. Durften sie bis dahin aber nicht.
Okay. Und warum?
Der DFB hat das in die Spielordnung geschrieben für den äußerst theoretischen Fall, dass, was weiß ich, im DFB-Pokal ihr und wir eine Spielgemeinschaft bilden.
Ja.
Und okay. Und deswegen dürfen die das nicht. Und es gab tatsächlich nämlich einen konkreten Fall. Der SG Hoher Westerwald Niederrosbach Emmerichenhain. ein 44 Buchstaben lange Spielgemeinschaft.
Ja.
Hat es im Rheinland bis in das Landespokalfinale geschafft.
Ja.
Und das ist halt irgendwie eine Kreisoberligamannschaft oder sowas und die mussten eine Spielgemeinschaft machen, damit die halt den Spielbetrieb vor Ort aufrechthalten können.
Ganz normal halt, ja.
Richtig. Haben dann den Landespokal auch nicht gewonnen. Aber wenn sie gewonnen hätten, hätten sie nicht teilnehmen dürfen.
Weiß man, ob die das wussten?
Ja, das wussten die. Die haben sich halt dann darüber aufgeregt und vor dem Finale darüber aufgeregt und angeregt, dass der DFB eben den Passus in der Spielordnung ändert.
Also ich glaube, das gibt gerade im Amateurbereich gibt es ja extrem häufig, oder ist extrem häufig, gibt es aber häufig Spielgemeinschaften.
Ja, absolut.
Also das Aber was ist denn zum Beispiel die Spielvereinigung Greuther Fürth?
Ja, das ist ein Vereinszusammenschluss gewesen.
Okay.
Also da sind
der quasi dann in einem alle Verein aufgegangen ist.
Genau, und bei einer Spielgemeinschaft ist das ja in der Regel so, dass entweder nur die Jugendmannschaften zusammenspielen und die Erwachsenen aber noch einzeln formieren oder die Erwachsenen eben zusammenspielen, es dann aber noch zum Beispiel, was weiß ich, den TSV Niederrosbach oder so trotzdem noch gibt. Und der Passus lautet eben, damit soll verhindert werden, dass Spielgemeinschaften nur deshalb gegründet werden, um sich anderen Mannschaften gegenüber einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen. Also das hat der DFB zumindest
mitgeteilt. Das ist aber Schwachsinn.
So. Ja, das absolut.
Höchstgradig schwachsinnig.
Absolut.
Wie, als ob sich jetzt hier Mannschaften gründen, um zu sagen, ja, und wir dann spielen wir den DFB-Pokal.
Ja, genau. Aber wenn der DFB das jetzt überdenkt und wirklich abschafft, sollten wir drüber nachdenken, uns mit irgendwelchen starken Vereinen eine Spielgemeinschaft zu gründen, nur um im DFB-Pokal mal anzugreifen.
Eigentlich wäre es, ja, wäre gut. Wie machen wir das? Wir müssen uns vielleicht, wir müssen uns einen Verband raussuchen, der relativ schwach besetzt ist.
Ja,
vielleicht Mecklenburg-Vorpommern.
Ja,
reines Vorurteil.
Ich hätte halt an Saarland gedacht, weil da gibt's ja außer Homburg und Saarbrücken, sage ich mal, weiß nicht, ob es da noch weitere so großstarke Mannschaften gibt. Und
haben die einen eigenen Pokal?
Ja, die haben, ich meine, dieses Jahr war es Finale Saarbrücken gegen Völklingen.
Ey, das ist ja der leichteste Weg in, achso, nee, es geht ja aber nicht, aber es würde gehen. Das heißt, man kann quasi sagen, nur weil es das Saarland gibt, gibt es diese bescheuerte Regel. So kann man sich, glaube ich, vielleicht leicht vereinfacht, aber im Prinzip ist es so.
Das ist, glaube ich, der Grund, ja.
Toll. Danke, Saarland. Für nichts.
Danke, Merkel. Für nichts, ja. Aber wie gesagt, das sollten wir mal im Blick behalten. Vielleicht können wir da mal angreifen.
Das wäre echt eine gute Idee. Würden wir selber auch aktiv spielen? So auf der Bank irgendwo, wenn wir uns hinsetzen. Dass wir halt auch sagen können, wir haben mitgespielt.
Ja, also auf dem Spielberichtsbogen möchte ich auf jeden Fall auftauchen.
Und da wir die geile Idee hatten, ist es dann so, wenn wir dann in der ersten Runde gegen Eintracht Braunschweig spielen dürfen, dann wechseln wir uns ein und sind stolz, dass wir gegen Profispieler gekickt haben, die wir alle nicht kennen.
Richtig.
Ich meine, dafür würde es sich schon lohnen.
Ja, auf jeden Fall.
Sollte man drüber nachdenken. Ich habe auch noch zum Abschluss einen kleinen Funfact, wo sich der Kreis zu einer unserer vorherigen, beziehungsweise der vorherigen Ausgabe schließt. Als wir gesagt haben, dass der erste Bundesliga oder deutsche Verein, der einen chinesischen Spieler verpflichtet, der kicken kann, den Jackpot löst. Der Bremer Chinese Tang hat im Vorbereitungsspiel in Osnabrück getroffen, kurz nach seiner Einwechslung. Ich glaube, Bremen startet durch.
Der Jackpot ist geknackt.
Ja. Also noch nicht, aber es fehlt vielleicht noch die Superzahl, aber im Prinzip, kann man da, ja, im Prinzip kann man da Vollzug melden. Das heißt, Werder Bremen wird auf Jahre hin unschlagbar sein.
Also, herzlichen Glückwunsch an Frank Baumann.
Ja.
Für das nächste.
Und sorry, Max Kruse. Weil das heißt, dass er jetzt, das erste Mal kommt er in Form aus dem Urlaub und hat sich endlich diese unsägliche Birgit Prinz Gedächtnisfrisur weggemacht. Und just in diesem Moment wird sein Verein mit Geld überschüttet und leider wird dann Zlatan Ibrahimovic gekauft und Max Kruse muss zu, weiß ich nicht, Las Vegas Knights. Zum Beispiel. Ja, also im Prinzip, also der Blick in die Glaskugel für euch am Schluss nochmal, dass ihr auch mitreden könnt morgen. Oder heute, wenn es heute Montag hört, hoffentlich.
Ich hab noch eins zum Thema Testspiel, muss ich noch loswerden. Sorry. Ja. Heute war großes Traditionsduell, mein SVW
ich gegen hab's den gelesen.
VfB 1900 Gießen im Helmut-Schön-Sportpark bei bestem Fußballwetter und der SVW erstaunliche Frühform bewiesen, 7-1 gewonnen.
Ja, also bin ich auch stolz auf die Jungs.
Saison kann starten.
Ich darf ja sagen, dass mein SVW.
Und ich bin stolz auf die Jungs, 7-1, natürlich schon mal eine deutliche Ansage für die ganzen Gruppenliga-Gegner. Ich denke, dass wir da noch viel hören werden, auch vom neuen griechischen Torjäger, der Gruppenliga-Geckers.
Vom Gruppenliga-Geckers,
ne? Gruppenliga-Geckers. Also ich denke, wir können wahrscheinlich beim SVW Ähnliches vermelden wie bei Werder Bremen, auf Jahre hin unschlagbar, und der Durchmarsch ist eigentlich nur noch, wenn jetzt nicht was gründlich schief geht, in der Führungsetage, und der Fisch stinkt bekanntlich immer vom Kopf, wenn er stinkt.
Ich habe die Tickets für das den Hessenliga-Kracher in der nächsten Saison oder in der übernächsten nach den zwei Aufstiegen gegen Hessen 3 eigentlich schon gebucht.
Oh, mit Rudi Bommer.
Ja.
Den würde ich auch mal gerne in die Hand schütteln.
Mhm.
Und wie heißt der? Der auch Co-Trainer oder sowas macht?
Ex-Frankfurter. Ja, es macht noch Charlie Körbel ist da noch im Vorstand.
Ja.
Vorstand.
Ja. Aber du warst nicht da heute beim SVW. Bei unserem SVW.
Nee,
ich war nicht da. Wir gehen aber im Oktober. Hoffentlich.
Wir gehen im Oktober auf jeden Fall.
Wer ein Spiel ist.
Ich habe schon geguckt, Spiel ist nur noch nicht terminiert. Also ob Freitag, Samstag oder Sonntag.
Aber Heimspiel auch?
Ja, Heimspiel.
Ja, geil. Gut, ich wäre auch überall hingefahren. Aber im Helmut-Schön Sportpark
ist ja auch alles um die Ecke. Gut.
Ja. Jonas, dann danke. Ich möchte noch alle, die uns zuhören und bis hierhin durchgehalten haben, sagen, werdet doch unser Facebook-Fan. Googelt uns einfach bei Facebook.
Googelt uns bei Facebook, ja.
Googelt uns einfach bei Facebook. Oder Facebook uns bei Google.
Hast du jetzt alle Produktplatzierungen untergebracht?
Nein, es kommt noch, warte doch. Auf Facebook googelt einfach, das sage ich schon wieder. Sucht einfach auf Facebook unter Gegenpressing Podcast, sucht auf Twitter bei uns @gegenpressingpc oder noch besser, abonniert uns bei iTunes, unseren Podcast könnt ihr auch suchen, oder auf allen möglichen anderen Podcast-Apps könnt ihr uns finden. Gut, abonniert, Spaß, vielen Dank und eine gute Woche.
Bis dann, macht's gut, ciao.